Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Marius Sixtus heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Obwohl Marius Sixtus irgendwann mal offline das Licht der Welt erblickt hat, kennt man ihn als elektrischen Reporter. In diesem preisgekrönten Videopodcast berichtet Sixtus seit 10 Jahren, wie das Internet unsere Welt verändert. Nicht nur online, sondern auch im altmodischen Medium Fernsehen, beim ZDF. Dort lief Anfang der Woche auch seine Mockumentary Operation Naked. Ein düsteres Szenario um die Entwicklung von Datenbrillen. Wer sie aufsetzt, weiß alles über sein Gegenüber. Vom Familienstand über Beruf bis hin zu sexuellen Vorlieben. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Mario Sixtus.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Am Montag die Wiederholung um 22 Uhr, so sagt man es richtig, im 24-Stunden-Format. Und danach im berüchtigten und berühmten Internet nachzuhören via Soundcloud oder als Podcast oder über iTunes. Oder wie ihr wollt, im Grunde genommen müsst ihr euch nur vor den Rechner setzen und schon läuft diese Sendung. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf Mario Sixtus heute. Es ist verrückt. Letzte Woche musste ich absagen, diese Sendung, weil ich total flach gelegen habe. Diese Woche hättest eigentlich du absagen müssen, Mario.
Ich wollte eigentlich absagen, weil ich komplett verkleistert bin, erkältungstechnisch.
Ich finde es umso netter, dass du nicht abgesagt hast. Wir können das jetzt nicht, wir können es nicht länger schieben. Es muss jetzt sein.
Ja, wir sind auch harte Leute.
Natürlich.
Harte Menschen.
Wir sind ja nicht so Typen, die sich die ganze Zeit darüber beschweren, dass sie diese Männererkältung haben oder so. Wir sind Typen, die stecken sowas weg, oder? Ist ja eigentlich ein großer Fehler.
Ja, man steckt ja auch niemand an hier.
Wir könnten uns gegenseitig noch anstecken und dann liegen wir noch länger. Aber egal. Mario Sixtus ist zu Gast im Studio. Es gibt einen ganz bestimmten Anlass, nämlich den ersten Komplettfilm, oder wie sagt man
Spielfilm.
Den? Macht das Spielfilm.
War schon.
Gemacht haben.
Spielfilm, Fernsehfilm.
Ja. Operation Naked, darüber werden wir reden. Aber wer Mario so ein bisschen kennt und weiß, dass die digitalen Themen seins sind und das filmische Format, der weiß oder kann sich denken, dass wir über das ein oder andere Thema noch reden werden. Lass uns mal erst so einen kleinen Rückblick machen. Wann hast du angefangen mit diesem Internetquatsch?
Mit dem Inwiefern mit dem Internet? Die Frage ist jetzt so ein bisschen unpräzise.
Unpräzise, das ist die Sendung, die für unpräzise Fragen berühmt ist. Nein, ich meine, wann hast du gemerkt, dass dieses Medium, diese Vernetzung über digitale Kanäle, dass die für dich wichtig ist und ein Thema ist?
Also ich komme ja eigentlich von der Bastelei, von der Internetbastelei zur Bloggerei. Also ich war so um die Jahrtausendwende habe ich irgendwie so JavaScript und so ein Quatsch programmiert für Agenturen, die dann da für teuer Geld irgendwelche Shopsysteme an Karstadt verkauft haben oder so ein Mumpitz, was man halt damals so gemacht hat. Und aus dieser Bastelei habe ich eigentlich auch sehr, sehr schnell gesehen, was da für ein großes Dings auf uns zurollt, also wie phänomenal das ist. Und ich habe mich da halt in Foren rumgetrieben und fand das alles großartig. Und es waren bestimmt damals 1 Million Menschen im Web, muss man sich mal vorstellen.
Und wie viel sind sie jetzt, weißt du es?
1,5 Milliarden, 2 Milliarden, denke ich. Sowas. Aber das wird ja alles nur so grob geschätzt. Und ich fand das damals aber schon toll. Und ich fand E-Mail toll. Und man konnte irgendwie, wenn man ein JavaScript-Problem hatte, jemand in Australien anmailen. Und je nach Tageszeit mailte er dann direkt zurück oder irgendwann mitten in der Nacht. Man hatte dann die Lösung für das JavaScript-Problem. Ich fand das toll. Ich fand das sensationell. Und irgendwie bin ich dann aus dieser Faszination für den ganzen Internetquatsch zum Bloggen gekommen und übers Bloggen dann zum Journalismus. Und mit dem Thema Netz und Gesellschaft und was das Netz mit der Gesellschaft macht. So kam das. Und das war alles so um die Nullerjahre entwickelte sich das. Irgendwie damals noch am Anfang viel für die Debug geschrieben und für die Frankfurter Rundschau. Und das war ganz schön, weil das war in den Nullerjahren implodierte ja dieses Konstrukt New Economy, was die Wahnsinnigen gebaut hatten. Ne? Also so die ganzen Irren, die irgendwie so mit Porsches irgendwie durch die Gegend fuhren, weil sie eine Domain gekauft hatten, ne? Oder verkauft. Oder
verkauft wahrscheinlich meistens.
Ja, oder irgendwas mit .com hinten. als Aufkleber auf den Ferrari geklebt hatten. Deswegen warf man ihnen Geld hinterher oder so. Und das war alles vorbei. Das war alles so mit den Nullerjahren vorbei. Und auch viele so Publikationen und Journalisten, die vorher unterwegs waren und die New Economy und Startups und hast du nicht gesehen, irgendwie so ein Fantasiezeug geschrieben hatten, die waren auch alle weg. Und es war dann so ein gewisses Vakuum da. Es gab dann so die Technikschreiber bei der CT oder so, die dir erzählt haben, wie eine Datenbank funktioniert. Mhm. Und dann gab es vielleicht noch so Feuilletonisten, die irgendwie in der FAZ übers Virtuelle gesprochen haben und so ein bisschen mit spitzen Fingern und das alles irgendwie so seltsam fanden. Aber so in der Mitte, was macht das alles mit uns, mit der Gesellschaft? Irgendwie gab es nicht viele, die da diese Mitte vollgeschrieben haben, und da habe ich mich dann reingestürzt und das klappte ganz gut.
Und deine journalistische Arbeit hat sich ja dann relativ schnell auf Bewegtbild.
Ja, also irgendwann...
auch geschoben.
Genau, so. Irgendwann wurde mir die Schreiberei halt zu langweilig und dann fing ich an zu filmen. Am Anfang waren das reine Interviews, so also ein bisschen aus Zweitverwertung, und daraus habe ich dann einfach mit so einer Schwarz-Weiß-Anmoderation und Abmoderation und den elektrischen Reporter gebaut. Mhm. Am Anfang wirklich als ein Ein-Mann-Projekt. Und das wurde dann recht erfolgreich. Gab's den Grimme Online-Preis für. Und irgendwann war es dann im Fernsehen. Dann war es allerdings auch eine richtige Fernsehsendung. Und dann hatte ich so das Problem, dass dann viele haben, die auf einmal das machen, was sie gar nicht geplant hatten, musste ich halt eine kleine Produktionsfirma zusammenbauen oder so. Weil ich hatte vorher noch nie Fernsehen gemacht und es war auch sehr abenteuerlich. Und dann haben wir von Düsseldorf aus damals eigentlich mit Leuten, die nie vorher irgendwas mit Fernsehen zu tun hatten, Fernsehen gemacht.
Super.
Ja.
Wie man überhaupt im Netz ja oft dazu kommt, Dinge zu tun, die man vorher noch nie gemacht hat.
Ja, absolut.
Und damit kann man dann auf die Klappe fallen oder auch nicht. Und wenn man es nicht tut, ist es toll.
Ja, und ich bin auch kein Anhänger von dieser Filterbubble. Theorie, die sagt irgendwie, wir bleiben alle immer nur in der Kuschelecke, wo wir uns wohlfühlen oder so. Ich bin schon auf so viel abenteuerliche Ideen gestoßen und auch so viel inspirierendes Zeug, was mich beeinflusst hat, was mir irgendeinen Kick gegeben hat und einfach einen Gedanken, den ich wochenlang nicht mehr losgeworden bin. Also, und das liegt halt alles im Netz auch rum.
Filterbubble ist ein schönes Stichwort, auf das wir gleich nochmal eingehen. Erstmal hören wir über Musik von dir auch. Nämlich Ich weiß, wer du bist. Kannst du sicher noch einen Satz zu sagen?
Ja, das ist der Soundtrack zum Film Operation Naked, der ja vor kurzem im ZDF lief und jetzt immer noch im Netz zu finden ist unter Operation Naked.
Ein wiederkehrendes Etwas in dieser Sendung ist die Tatsache, dass ich immer sage, da reden wir später noch drüber. Also wir werden auch noch über Operation Naked, über die Herangehensweise, über das Format, über die Produktion und über das Resultat sprechen. Aber du hast gerade das Stichwort gegeben, Filterblase. Du hast natürlich recht, man stößt trotz der Filterblase, kann man vielleicht nochmal für den einen oder die andere, die jetzt sagt, hey, was heißt denn Filterblase, erklären. Also damit ist gemeint, dass man eigentlich in den sozialen Netzwerken im Netz eigentlich immer nur die Leute liest und von den Leuten gelesen wird, mit denen man sich sowieso umgibt, so den man halt absichtlich folgt oder den man auf Facebook als Freunde addiert oder Freundinnen. Und deswegen bewegt man sich dann so in der eigenen Gedankenwelt und mit denen, also so ein bisschen dieses, was man früher Preaching to the Converted genannt haben, dass man sowieso eigentlich immer nur mit den Leuten redet, die gleiche Meinung haben.
Resonanzraum,
danke. Und diese Theorie gibt es halt, ich muss sagen, auf mich trifft die leider schon zu. Ich treffe natürlich auch andere Sachen, aber zum Beispiel so dieses ganze Thema Hate Speech im Netz, ne? Oder auch jetzt so dieses rechtsextremistische Gedankengut, wofür jetzt gerade Facebook irgendwie so berüchtigt geworden ist. In meiner eigenen Filterblase, die gar nicht so klein ist, also die schon aus mehreren tausend Leuten besteht, begegnet mir das nicht. Ich sehe es immer nur als Screenshot, und wenn ich dann recherchiere, stimmt das? Kann es wirklich sein, dass jemand solchen Schwachsinn geschrieben hat? Dann stelle ich fest, ja. Das stimmt, ja. Leider. Aber ich muss zugeben, dass so, weiß ich nicht, die Leute mit denen ich mich so virtuell umgebe, sind sicher nicht alle einer Meinung. Aber so den total harten, krassen Kram sehe ich selber nicht. Da muss ich schon nachgucken.
Ja, aber das ist ja auch vollkommen normal. Also ich denke, das machen wir im Offline-Leben genauso, dass wir uns nicht mit den ganz, ganz harten extremen Kram oder würdest du diesen Sommerurlaub in Libyen oder Syrien machen?
Nö.
Nee, eher nicht, ne? Und
ich dachte jetzt, du sagst Sachsen.
Ja, also über Sachsen so.
Ich finde es gemein. Sachsen sind so nett. Echt. Ich kenne wirklich nette Sachsen und ich weiß ich nicht. Ich finde es echt furchtbar, dass da Einzelne so auf ein ganzes Bundesland abfärben. Wollte ich mal sagen.
Ja, wobei wir jetzt natürlich auch darüber reden könnten, was wie einzeln definiert ist. Also es ist ja schon quantitativ ein bisschen auffällig. Aber da wir driften jetzt dann.
Okay, lass uns in der Filterblase bleiben.
Genau, lass uns in unserer Filterblase bleiben. Also ich finde, es geht beides. Also es geht, also man kann sich Facebook zum Beispiel so zurechtbasteln, dass die Irren und die Nervigen aus der eigenen Timeline weg sind. Das mache ich auch. Also wer irgendwie in meine Timeline kotzt und mir ausländerfeindliches Zeug da rein schiebt, den blockiere ich sofort. Einfach, weil ich da keinen Bock drauf habe. Trotzdem kann man on demand, so wie man halt auch auf Abenteuerurlaub geht oder so, mal eben lossegeln oder einem Link folgen. Also es ist halt auch so, ich muss ja auch nicht jedem Link folgen, aber ich sehe ja ungefähr, wo er hinführt. Ne? Und so habe ich eigentlich auch das Web kennengelernt. Ne? Dass man also es ist so ein halbes Navigieren und so ein halbes durch die Gegend stromern. Ne? Serendipity, also dass du per Zufall auf irgendwas stößt, wo du dich dann irgendwie reinliest oder so. Ich habe nicht den Eindruck, dass das groß sich geändert hat. Natürlich muss man das auch wollen. Das ist eher das Entscheidende. Wenn man sich gemütlich in seinem Kuschelbläschen im Web einschmiegen will, dann funktioniert das auch prima. Und dagegen ist eigentlich auch nichts zu sagen. Ne? Also es ist, ich finde, man kann von niemand erwarten, dass er sich mit Arschlöchern oder mit Irren freiwillig umgibt.
Nee, das kann man nicht. Das wäre ja auch das ist auch schädlich, glaube ich, wenn man das zu viel macht. Ich hab trotzdem, ja, muss ich zugeben, also vor Snowden-Internetzeit habe ich immer gehofft und eine Zeit lang eigentlich bin ich auch davon ausgegangen, dass die Möglichkeit auf Information von so viel Kulturen und auf die Meinung und auf, selbst wenn es nur Facebook-Fotos sind von so viel unterschiedlichen Menschen und Kulturen und Religion und so, wenn ich dazu Zugang habe, dann wird das zu mehr Empathie führen. Ja. So, das war so meine Idee, das ist vielleicht so ein bisschen verzuckerbergt oder so. Aber das hatte ich schon gehofft, weil ich das selber bei mir so erlebt habe. Ich habe halt gemerkt, irgendwie so in den ganz frühen Jahren, ich sitze hier und unterhalte mich gerade virtuell mit jemandem und ich weiß nicht mal, ist das überhaupt der Karl, dessen Namen da steht, oder ist das nicht vielleicht eine Sie? Oder ist der jetzt 70 oder ist der 17 und so? Und das fand ich schon sehr faszinierend und hab den Eindruck gehabt, da brechen so gewisse Grenzen auch auf. Dass es jetzt dazu gekommen ist, dass da eher so Zusammenrottungen stattfinden, zumindest hat man ja den Eindruck, das finde ich schon scheiße.
Ja, ich gehöre natürlich auch zu den eher Enttäuschten und frag mich auch, wie das wo das so seine Ursachen hat. Der Stefan Plöchinger hatte jetzt so einen recht langen Text über, also dass der Online-Chef der Süddeutschen hatte jetzt so einen recht langen Text auf seinem Blog mal veröffentlicht, wo er halt eigentlich nur so ein bisschen laut drüber nachdenkt, über Hate Speech und diesen ganzen Kram und über Gegenöffentlichkeit und also gerade Online-Zeitungen haben ja jetzt genug mit Leuten, mit ganzen Truppen zu tun, die dann da über die Kommentarfelder einfallen und mit Copy und Paste da Lügenpresse planieren. Und er meint halt, dieses das ganze Social Web ist halt so eine so eine Reizmaschine, also so eine Instant Gratification Maschine, die belohnt den schnellen Impuls und die schnelle Emotionalität. Mhm. Das heißt, du gewinnst, wenn du eine Headline oder einen Zweisatz-Posting irgendwo rausbläst, was sehr emotional ist. Und das heißt, die Postings mit, zum Beispiel auf Facebook, die Postings mit der größten Interaktion sind immer die 0 oder 1 Postings. Es sind nie die sich um die Graustufen kümmern und die sagen einerseits, andererseits, sondern es sind immer die Extremen. Und diese Extremen, die vervielfältigen sich und die werden weiter gepostet und um die herum, wie um so ein Lagerfeuer, scharren sich dann halt die Extremen. Ne? Und das ist halt, das ist ein verhältnismäßig neues Phänomen. Also das ist dieses, was wir im Pre-Social Web hatten, waren ja die Trolle. Und die waren ja verhältnismäßig harmlos, wenn man sich
so... Total, so, ich wünsche mir die zurück.
Historisch gesehen, irgendwie, die kamen an und hatten so eine gewisse destruktive rhetorische Schulung, wussten also genau, wie man so Diskussionen sprengt, wie man vom Sachlichen aufs Persönliche geht, ne, und so, und du überhaupt, Apothekersohn, und das war's dann aber. Ne? Damit waren die zufrieden. Die waren zufrieden, wenn sie dann so ein Kommentarfeld gerockt hatten, gepunkt hatten eigentlich, ne? So gesprengt hatten. Danach wurde dann halt nicht mehr über die Möglichkeiten der Kernfusion da debattiert.
Was in deinem Blog oft der Fall war.
Was in meinem Blog also täglich quasi vor dem Frühstück der Fall ist. Und mit dem Social Web ist irgendwie eine ganz andere Reizmechanik ins Web nochmal gekommen. Nochmal eine neue Nervenschicht, so eine ganz nervöse Nervenschicht, glaube ich, die einfach irgendwie darauf wartet, dass da die richtigen Impulse kommen, um dann loszulegen. Und also das ist schon auffällig. Also eigentlich ist diese Pedigisten, Hassprediger, Postings, Internetfraktion, die ist ein Facebook-Phänomen, die ist kein Internetphänomen, die ist ein Facebook-Phänomen.
The Knife, übrigens mitgebracht, gewünscht von Mario Sixtus, der zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick, We Share Our Mother's Health. So, darf ja immer jeder Gast sich Songs mitbringen. Finde ich immer gut, wenn man auch so ein bisschen so den Blick ins Plattenregal hat, was wir alle nicht mehr haben. Das ist, finde ich, übrigens furchtbar, dass man, wenn man bei jemandem zu Besuch ist, nicht mehr gucken kann, was hört denn der oder die so für Musik.
Dafür kannst du unterwegs die Playlist durchscrollen.
Ja, aber ich gehe auch nicht an die Smartphones anderer Leute.
Ja, die kann ich dir doch freigeben. Du nutzt kein Spotify, ne? Du bist ein Apple-Typ.
Nee, auch, ja, aber ich habe auch Spotify. Ich benutze eigentlich alles. Ich versuche, die NSA zu verwirren. Auf Spotify höre ich nur Gangster-Hip-Hop und auf... Ich glaube, den Typen müssen wir mal unter die Lupe nehmen.
Die NSA denkt, du bist 10 Leute.
die denkt, ich bin 10. Wo waren wir? Ach so, genau, bei Smart. Aber sagst du dann zu jemandem, den du gerade kennengelernt hast, ey, zeig mir mal deine Playlist.
Ich könnte es mir vorstellen. Echt? Nein, aber andersrum. Ich habe ja unterschiedliche Playlists für unterschiedliche Fälle. Also ich habe irgendwie eine Playlist, wo nur so Klimper-Sound drin ist, so Hintergrundmusik, die ich beim Schreiben höre oder so und andere Sachen. Ich biete durchaus meine Playlist an, so wie früher. Wie
ich mache zum Beispiel gar keine Playlists. Ich tippe immer irgendwas ein, was ich gerade hören will und dann höre ich das. Aber so Playlists, in dem Moment, wo ich die einmal durchgehört habe, kenne ich sie in- und auswendig, dann mache ich das nicht mehr.
Ja, die sind halt...
Außerdem, ich komme ja noch so aus der Generation, die Alben mögen mag, weil die Generation Singular ist. Und deswegen, ich stehe ja drauf, so ein Album zu hören und dann auch so die Dramaturgie des Gesamtwerks und so bla bla bla. Egal. Komm, lass uns mal über Operation Naked reden. Du hast einen Spielfilm gedreht, gemacht mit ganz viel öffentlich-rechtlicher Unterstützung, personell und auch formell, weil, ich glaube, so viel kann man verraten, ihr könnt den Film online sehen, so viel kann man verraten, ohne da jetzt zu spoilern. Das Spannende ist, es geht um Technologie der Gegenwart und was in der nahen Zukunft damit passieren könnte. Ist also auf eine Art ist es Science Fiction, aber dann wieder nicht. Vielleicht eher im William Gibsonischen Sinne, so also diese Gegenwart eigentlich mit aufgedrehter Lautstärke. Und du erzählst das aber, oder ihr erzählt das, du hast es ja wahrscheinlich nicht ganz alleine gemacht, eigentlich über die Medienberichte, weil auch die Medien, wenn wir gerade schon über Filterblasen und Facebook und Hate Speech und so geredet haben, auch die Medien spielen ja eine Rolle in dem, was da draußen gerade passiert. Und diese Erzählform ist A, sehr spannend und B, sehr realistisch.
Danke.
Bitte.
Also
das war Mario Sixte.
Nee, die Idee war eigentlich, dass ich mir überlegt habe, man müsste mal so eine News-Geschichte, die sich entwickelt, die sich irgendwie immer weiter dreht, wo dann irgendwas immer Neues passiert, mal so erzählen, wie sie eigentlich beim Nutzer ankommt, also beim Fernsehzuschauer. Man hätte das natürlich jetzt auch medienübergreifend machen können, noch mit Online-Dings und so, aber dann wären wir vielleicht 2027 in die Konzeptionsphase gegangen oder so. Und ich habe mich dann auf den Fernseher beschränkt, damit das überhaupt mal voranging. Und ich habe mir gedacht, wie sieht das denn aus? Wie kommt das denn beim Zuschauer an, wenn so eine Geschichte sich über Wochen und Monate immer weiter dreht? Weil es gibt dann ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen von den unterschiedlichen Redaktionen. Dann gibt es die Nachrichtenredaktion, die dann irgendwie zwei Sätze draus macht, ganz trocken, kurz bevor der Wetterbericht dann verlesen wird. Und dann gibt es die Service-Redaktion, die sich das Thema anguckt und sagt, wie ist denn das mit Garantie und wie lange hält der Akku? Ne? Und dann gibt es die Talkshows, die sich das gleiche Thema nochmal angucken und dann die Leute einladen und fragen, wann wird geheiratet. Ne? Und das ist irgendwie das Ganze, das eigentliche, also es geht immer um die gleiche Geschichte, die wird nur vollkommen unterschiedlich angeguckt und angedreht und unterschiedlich darüber berichtet. Und
damit hat der Film ganz viele verschiedene Ebenen, weil eigentlich geht es um die Gründerin eines Startups, die eigentlich ein Google Glasses, also wer sich daran erinnern kann, ein Google Glass auf den Markt bringt, mit dem man, also eine Brille, wo Gesichtserkennung eingebaut ist.
Genau. Also die Überlegung ist, es gibt eine Brille oder ein Prototyp einer Brille, die A, Gesichter erkennt von Wildfremden auf der Straße und B, zu diesen Gesichtern passende Informationen aus dem Web zusammenklaubt. Also Facebook-Profil, Flickr-Album, Instagram-Album, Twitter und das alles so auflistet. Und das ist eigentlich ein sehr naheliegender Gedanke, weil das ist Technologie, die existiert und die könnte man eigentlich, also die wird über kurz oder lang halt auch in solchen Brillen, denke ich, eingebaut werden. Und das ist einerseits wirklich sehr praktisch. Also ich kann mir zum Beispiel so gut wie gar keine Gesichter und Personen merken. Ich fände so eine Brille allein deswegen ganz toll. Okay. Damit ich, Moment, ich habe mir notiert, wie du heißt. Damit mir nicht so peinliche Situationen passieren, wie zum Beispiel auf der Republika eigentlich jedes Jahr, dass ich irgendwie eine halbe Stunde mich angeregt mit irgendjemand unterhalte und ihn dann eine halbe Stunde später wiedersehe, aber gar nicht erkenne und dann gar nicht weiß, dass ich mich mit dem angeregt unterhalten habe. Und das ist mir wirklich extrem peinlich, sowas. Fände ich mit so einer Brille sehr praktisch. Oder
die ersten, die man auf der Republika mit so einem Google Glasses gesehen haben, die sind ja eher angefeindet worden.
Ja, ne? Ja, das ist tatsächlich, das war in den USA auch so. Sogar im technologiefreundlichen San Francisco haben sie dann so Warnschilder an Bars und Kneipen aufgehängt mit so durchgestrichenen Datenbrillen. Und von Glassholes war die Rede. Also da ist irgendeine emotionale Grenze überschritten worden mit dem Sprung von der Technologie aus der Hand ins Gesicht. Das ist ganz komisch, weil diese Google Glass kann nicht mehr als jedes durchschnittliche Android-Handy
Ne? Also naja, der Unterschied liegt aber natürlich auf der Hand. Du hast es halt die ganze Zeit, du weißt nicht, ob du weißt halt nicht, ob es an oder aus ist. Also bei Google Glass war es eigentlich so konzipiert, aber egal, man wüsste es in diesem Fall nicht. So, das heißt, es ist dauernd eine Kamera auf dich gerichtet. Und,
ich glaube, die Kamera war wirklich das Problem.
Absolut.
Wie immer die Eitelkeit. Und dann wussten sie nicht, wann wurden sie fotografiert und wann nicht. Und vielleicht die Unsicherheit, ich weiß es nicht. Also ich fand auf jeden Fall diese Panik auch so ein bisschen seltsam.
Lass uns mal kurz einen Song hören.
Ja.
Und dann reden wir weiter. Und du erklärst mir, warum du die Panik seltsam fandst. Weil ich finde sie total nachvollziehbar. Aber Fever Ray, irgendein... Das ist einfach, magst du einfach den Song?
Ja.
Okay,
genau.
Gut. Mag nicht über Musik reden. Trotz schwerster Erkältung hier zu Gast im Studio bei Flux FM Spreeblick ist Mario Sixtus und wir reden über seinen Film Operation Naked, den ihr online sehen könnt, operationnaked.org. Und ich wollte auch noch fragen, wie du diese ganzen Leute zum Mitmachen gekriegt hast, aber im Moment sind wir noch bei dieser Brille, um die es da geht, die stark angelegt ist, angelehnt ist an Google Glass. Und über die Reaktion, als Google, als es so aussah, als würde Google das auf den Markt bringen. Du findest das übertrieben, wenn Leute das doof finden?
Nö, also ich fand das oft übertrieben, weil also diese Aversion gegen, speziell gegen Google Glass, war eigentlich schon eine sehr unlogische. Also Google Glass hat, also man sah direkt, wenn das Display an war, ne? Also, dann war irgendwie so ein blaues Licht in dem Prisma. Und man hat mit dem Ding Fotos geschossen, indem man gesagt hat, take a picture. Mhm. Das heißt, man hat mit diesem komischen Ding gesprochen. Und ich glaube, es gibt keine Art, auffälliger ein Foto zu machen, als jemand anzugucken und zu sagen, Google Glass, take a picture.
Das ist klar, aber... Das ist ja nur die damals angedachte Version. Also das Licht kann man wahrscheinlich abschalten. Den Spruch kannst du vielleicht auch durch ein Tippen. Man konnte ja bei diesen Glasses so auf den Rand tippen und so.
Das ist möglich. Also, aber selbst das sehe ich dann ja. Ne? Also in der Praxis war es eigentlich unmöglich, mit diesen Dingern unauffälliger Fotos zu machen als mit einem Smartphone. Mhm. Und mit einem Smartphone wird ständig fotografiert. Die Leute fotografieren in der U-Bahn mit Smartphones vor sich hin und niemand stört sich dran oder niemand stört sich besonders dran. Ist halt so, gehört dazu. Auffällig ist, wenn man das dann mit einem richtigen Fotoapparat macht, kriegt man sofort...
das stimmt.
Kriegt man sofort den Hass ab und mit einer Datenbrille offenbar auch. Also irgendwie scheint so ein Handy was... so eine Art Narrenfreiheit zu besitzen. Welpenschutz. Ich weiß es nicht genau.
Zurück zu Operation Naked. Die Geschichte wird erzählt, habe ich gerade schon festgestellt oder euch mitgeteilt, über Medienberichte. Das heißt, wir sind eigentlich Fernsehzuschauer und betrachten diesen Film als würde es gerade passieren, als würde so im Zeitraffer natürlich, wenn man ja ein bisschen Tage überspringen muss und so. Und dann gibt es diese verschiedenen Haltungen, genau. Die einen sagen ganz furchtbar, die anderen sagen super und dazwischen irgendwo sind wir selbst.
Ja, es ist also eine Mockumentary, aber eben nicht ein Mockumentary-Film, der also eine Dokumentation, die eigentlich fiktional ist, aber so tut, als wäre es eine Dokumentation, sondern es sind insgesamt 24 Schnipsel aus 24 verschiedenen ZDF-Sendungen vom Mittagsmagazin, Morgenmagazin, Markus Lanz, Peter Hane, Jan Böhmermann, wie sie alle heißen, alle mit dabei. Der Film stolpert halt wirklich in einem recht hohen Tempo durch diese ganzen Sendungen, die sich dann alle mit diesem Phänomen, da gibt es ein Unternehmen in Berlin, das hat eine Datenbrille und das macht diese Brille, macht dieses und jenes und diese Sendungen beschäftigen sich alle damit. Und zwischendurch natürlich noch Heute-Journal und da wird die Politik dazu gefragt und dann sagt der Politiker auch was Lustiges dazu.
Das sind fast alles auch die echten, das sind alles die echten Moderatorinnen und Moderatoren der Sendungen. War das leicht, die dafür zu kriegen?
Das hat glücklicherweise die Redaktion vom kleinen Fernsehspiel gemacht, die auch den Fernsehfilm betreut hat. Also die haben das so ein bisschen hausintern gemacht, sonst hätte es, glaube ich, nicht funktioniert. Mhm. Also es, aber das ZDF besteht aus, nicht aus unterschiedlichen Planeten, sondern ich würde sagen aus unterschiedlichen Galaxien. Mhm. Also das ZDF-Universum besteht aus verschiedenen Galaxien, die dann irgendwie über Lichtgeschwindigkeitsfunk, Lichtspruch, sagte man früher bei Raumpatrouille Orion, über Lichtsprüche miteinander verbunden sind. Und es haben fast alle zugesagt. Also das irgendwann waren, glaube ich, so viele auf der Zusageliste, dass die anderen dann nicht mehr absagen konnten, ohne uncool zu wirken.
Jetzt gibt es ja natürlich immer noch auch die Privaten.
Ja.
Bei einer öffentlich-rechtlichen Produktion, wie bist du damit umgegangen?
Was meinst du?
Naja, wenn du so das als Medienbeobachtung inszenierst, dann müssten da ja noch ganz viele andere Kanäle dazukommen.
Ja, das war jetzt eine reine ZDF-Beobachtung. Mhm. Also theoretisch, also natürlich gab es die Überlegung, auch das übergreifend zu machen, aber dann hätte man mit unterschiedlichen Sendern kooperieren müssen, weil denen ja die Marken gehören und so. Und
das ist da natürlich.
Hatte ich dann auch wieder.
Das geht nicht.
Auch wieder Angst, dass wir dann den ersten Roundtable 2040
hinkriegen. Das hätte nicht funktioniert, sagen wir mal so. Obwohl es natürlich auch hübsch gewesen wäre, die entsprechende Gameshow dazu gehabt zu haben oder so.
Ja, also irgendwann gab es auch mal mit Arte die Überlegung, das direkt international zu machen. Man könnte es dann ja auch mit der BBC und mit France und so. Aber das klang dann auch nach diplomatischem Großeinsatz und so. Und das war, also das beim ZDF zu machen, das war schon vielfältig genug. Also viele Formate werden ja auch von Privatfirmen produziert fürs ZDF. Und für uns mit unserem kleinen Team war das schon sehr abenteuerlich, dann bei denen vorbeizukommen und dann unsere 3 Minuten da irgendwie in der Sendung abzudrehen, was teilweise dann einen ganzen Tag gedauert hat, weil wir da warten mussten, irgendwie bei Markus Lanz oder so. Und erstmal warten, bis die Sendung zu Ende war, und dann sind wir mit unseren Schauspielern, die dann ja Fernsehgäste gespielt haben, ins Studio und haben die reingesetzt, und das Publikum war noch da, und dann mussten wir, das war Originalpublikum, und wie das mit so Publikum so ist, die sind dann mit so Bussen angekarrt worden und die wollen dann alle irgendwie wieder weg, weil sie noch zu Maredo wollen, und das ist alles in der Rundreise schon mitgebucht, also mussten wir uns dann auch sehr beeilen. Und dann Markus Lanz zum Beispiel, weiß ich, konnten wir dreimal die Szene wiederholen, was verhältnismäßig wenig ist. Ne? Und in anderen Formaten ähnlich. Und es war so ein bisschen Harakiri manchmal.
Und, aber es hat funktioniert.
Aber es hat funktioniert, ja.
Ich frage dich gleich, wir müssen gleich noch ein bisschen Gossip austauschen. Natürlich on the air, aber erstmal das hier.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Mario Sixtus heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Der Spiegel nannte ihn einmal den deutschen Netzpropheten. Bis heute weiß er nicht, ob damit eher Visionär oder Spinner gemeint war oder beides. Er selbst nennt sich jedenfalls Journalist und berichtet als solcher in Schrift, Bild und Ton vom digitalen Wandel. Wenn er nicht gerade als Experte zum World Wide Web unterwegs ist, lebt und arbeitet er in Berlin, fotografiert gern und lässt sich mieten. Für Vorträge über Datenschutz, Medienkompetenz und Netzpolitik. Ziemlich erfolgreich für einen, der von sich behauptet, sein Leben lang vor einem richtigen Beruf und der drohenden Festanstellung geflohen zu sein. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Journalist Mario Sixtus.
Ihr hört diese Sendung, die euch hoffentlich gefällt. Wenn nicht, schreibt mir einfach ein paar Kommentare ins Radio. Hört ihr jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr danach im Internet. Mario Sixtus ist zu Gast. Mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. Schwerst erkältet, der Mario.
Ja.
Ja, aber muss man immer dazu sagen, finde ich, weil ich weiß, wie matschig der Kopf dann ist.
Wortfindungsstörungen.
Davon hört man nichts, finde ich.
Ich nehme dann immer so ein Wort, was da gerade irgendwo rumliegt.
Filterblase.
Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen.
Gab's denn, gibt's nicht irgendwas besonders Witziges, was du erzählen kannst, wenn du da mit diesen, wie viel waren es? 24 ZDF-Formaten und wahrscheinlich ungefähr 15, 16 Leute, die man alle aus dem Fernsehen kennt, da zusammenarbeiten muss. Gab es Leute, die gesagt haben, tolle Idee, will ich unbedingt dabei sein? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, aber ich mache irgendwie mit?
Ja, ich glaube beides. ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich so.
Ja, ich will ein bisschen aufs Glatteis führen, irgendwie. Ja, genau. Wie ist denn der Markus? So.
Er ist ein netter Kerl. Das war irgendwie alles schon sehr prima. Nein, aber was ich hochinteressant fand, war, wie unterschiedlich die Atmosphäre schon ist bei den unterschiedlichen Sendungen, die dann ja oft von unterschiedlichen Firmen produziert werden. Wenn man also hier in Berlin direkt am Pariser Platz, das wissen die wenigsten, da ist so ein Fernsehstudio, da wird Peter Hane aufgezeichnet. Ne? Und hinter dem Moderationstisch von Peter Hane gibt es ein Fenster, das zeigt genau auf den Pariser Platz und man sieht genau das Brandenburger Tor. Und ich habe im Fernsehen immer gedacht, das ist fake. Das ist einfach ein Flatscreen. Aber es ist tatsächlich echt. Und das ist für mich noch so ein bisschen Fernsehen wie früher, dass man das sieht,
was da auch tatsächlich ist.
Ja, und man schaut es aber an wie so Fernsehen von heute, dass man sich sagt, oh, okay, die haben dann ein Flatscreen aufgehängt mit so ein bisschen Dings. Aber in Wirklichkeit ist es halt so eine schwarze Glasplatte und da steht dann so ein Wachmann daneben, damit dann niemand da hingeht und davor uriniert oder sowas. Ne? Oder sich irgendwie hinsetzt und anfängt zu kiffen oder Crystal Meth, 0,6 Gramm Crystal Meth in seine Tasche zu stecken. Oder
ja.
So, ne? Soll ja passieren in Berlin. Und also das war für mich interessant. Und in diesem Studio sind dann halt so, ist dann halt eine eingespielte Fernsehcrew, die diese Sendung, knappe Stunde, wie lange die dauert, produziert, wo man den Eindruck hat, das machen die schon seit 100 Jahren. Hm. Diese Leute machen das schon seit 100 Jahren. Der Tonmann macht das seit 100 Jahren und die Kameraleute machen das seit 100 Jahren und jeder weiß genau, was. Und eigentlich verstehen die sich so telepathisch. So. Und das ist so eine Form von Fernsehen. Dann, wenn man dann nach Köln zur Bild- und Tonfabrik fährt, die dann das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann machen, da arbeitet, glaube ich, niemand, der älter ist als 35. Also das sieht alles so ein bisschen aus, als müssten die gleich noch für die Uni lernen. Mhm. Das ist also sogar die Kameraleute und die Kameraassistenten. Also Kameraleute sind oft mal ältere Semester und da sind selbst das irgendwie junge Leute. Und
so eine Art Start-up.
Das ist tatsächlich ein Start-up, ja. Und das mit dem Universitären stimmt auch. Also die kommen alle irgendwie aus der Uni und das ist eine Ausgründung aus der Uni quasi. Also wenn man so will, ist es ein Uni-Projekt. Und die machen jetzt irgendwie ganz lustiges Fernsehen. Und das ist halt eine ganz andere Atmosphäre da drin. Ne? Das ist alles sehr, sehr sympathisch und sehr... Also die haben noch viel vor und die wollen noch ganz tolle Sachen machen. Und das ist so unterschiedlich, so anders als anderes Fernsehen dann wieder. Wobei ich das jetzt gar nicht werten will. Also dieses routinierte, wir machen das hier schon seit so und so vielen Jahren, ist ja auch vollkommen okay. Also das ist ja auch das, was viele Zuschauer dann wollen, die Peter Hane gucken.
Lovely Head von Goldfrapp, mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Mario Sixtus, der zu Gast ist hier bei Flux FM Spreeblick. Wir reden über seinen Film Operation Naked, den ersten Spielfilm nach vielen, 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 vielen anderen Produktionen, die ihren Ursprung im Kurzformat im Internet hatten und dann später in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen waren. Auch das eine Produktion gemeinsam mit dem ZDF. Das Thema öffentlich-rechtliches Fernsehen und öffentlich-rechtliche Medien generell ist ja oft so ein Reizthema im Netz. Die Leute sagen, jetzt bezahle ich dafür und jetzt kriege ich trotzdem nicht 24 Stunden das, was ich sehen will. Man merkt in meinem.
Trotzdem nicht Russia Today.
Genau. Wie ist denn deiner? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen albern, dich nach deiner Haltung zu den Öffentlich-Rechtlichen zu fragen, nachdem du gerade einen Spielfilm mit dem produziert hast, aber.
Nö, es ist gar nicht albern. Also ich bin natürlich ein Freund des öffentlich-rechtlichen Konzeptes. Und ich glaube, jeder, der mal in den USA war und da Fernsehen geguckt hat, der ist danach irgendwie sehr stolz darauf, dass es ARD und ZDF gibt. Weil ich finde das wirklich, also die Vorstellung, wir hätten zum Beispiel solche Fernsehsender wie, also nur solche Fernsehsender, wie es sie in den USA gibt, fände ich sehr furchtbar. Also sowas wie Fox News, was nichts mehr mit irgendeinem Nachrichtensender zu tun hat, sondern was sowas ist wie, das muss man, also wenn man Fox News nicht kennt, das ist so ein bisschen wie die Pegida-Gruppe bei Facebook zum Gucken im Fernsehen. Ne? Also es ist ein Hass-, Häme- und Hetze-Sender, der, ich glaube, der dafür gesorgt hat, dass so jemand wie Donald Trump tatsächlich jetzt höchstwahrscheinlich zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten wird. Und ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir sowas hier auch hätten, wenn es das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht gäbe. Was eben nicht heißt, dass man das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht auch kritisieren sollte und müsste und dürfte. Und das ist überhaupt keine Frage. Und da gibt es ganz viel Änderungsbedarf und Renovierungsbedarf. Und man müsste einiges wirklich nochmal neu denken. Das Problem ist nur, wenn man anfängt zu sagen, hat man sofort Applaus von Leuten, die das abschaffen wollen. Das ist das Schwierige. Also es ist zu sagen, ich finde das Konzept toll, aber ich finde, wir müssen dann doch mal über eine Renovierung reden, ist wieder so eine Grauzonengeschichte, mit der man nicht weiterkommt.
Ne? Das ist ein generelles Problem, ne? Also ich muss zugeben, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich gebe das jetzt mal öffentlich zu, dass ich mich aus verschiedensten Debatten inzwischen, ich war ja doch immer gerne auch debattenfreundlich und nicht streitsüchtig, aber ja, kann auch damit leben, dass man nicht immer einer Meinung ist. Ich muss aber zugeben, dass ich mich in den letzten Monaten verstärkt rausgehalten habe aus bestimmten Diskussionen. Erstens, weil ich den Eindruck habe, sie haben schon alle jetzt alles dazu gesagt, ob ich jetzt noch sage, ja oder nein, ist scheißegal. Aber auch, weil ich den Eindruck habe, in dem Moment, wo man mit Graustufen anfängt, genau wie du es gerade gesagt hast, in dem Moment sind Türen und Tore offen für die genau andere Seite, mit der man auch nichts zu tun haben will. Also so, und dann sitzt man da und hat plötzlich die falschen Freunde.
Ja.
Und das ist wirklich schwierig. Das ist ein echtes, also das ist für mich die größere Herausforderung, als dass Leute online rumpöbeln oder anderer Meinung sind oder extreme Ansichten vertreten oder so. Das ist alles so bis zu einem bestimmten Punkt, dass das deren Art damit umzugehen und auch dann deren Problem. Aber es gibt diese Graustufen zu finden und da in Ruhe drüber zu reden online wird immer schwieriger.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das wirkliche Opfer dessen, was da online passiert, gerade durch diese Hate Speech, dass viele Leute, ich bin davon überzeugt, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie sagen, boah ja, also da müsste ich mich jetzt eigentlich einmischen. Das ist ja dieses Counter-Speech, was die Amis immer der Hate Speech entgegensetzen wollen. Aber entweder hast du dann die Zeit, irgendwie dir Stunden täglich damit um die Ohren zu hauen und dich auf eine Schlacht einzulassen, die du nicht gewinnen kannst zumindest. Also verbale Schlacht natürlich. Oder du lässt es sein.
Ich habe es jetzt, als ich krank war und wirklich mit Fieber auf dem Sofa rumgelungert habe und Netflix leer geguckt habe, da habe ich auf Twitter mich mit Idioten gestritten, sonst mache ich das normalerweise auch nicht. Also wenn mich fünfmal irgendwie blöd anpisst, den block ich und gut ist. Aber da hatte ich echt irgendwie so ganz komische Maskulisten, die dann da irgendwie so antifeministisches Mumpitz vor sich hin blubberten und so. Und auf die hatte ich mich eingelassen. Und das als Zeitvertreib, wenn man irgendeinen dröseligen Tag voller Fieber verbringen muss, ist das okay. Aber ansonsten würde ich es auch nicht machen, weil es so sinnlos ist. Oder ich hatte eine so eine Frau, die Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse schrie. Und dann so, aber überhaupt nicht fundieren konnte. Dann sagte sie erstmal so, ja, Köln damals, Silvester, 6 Tage hat es gedauert, bis die Medien darüber berichtet haben. Da habe ich gesagt, nee, das kann jetzt echt nicht sein. Also ja, es hat 2-3 Tage gedauert, bis das klar war, was da wirklich passiert ist. Auch weil die Polizei am 1.1. gesagt hat, alles war prima, war eine super tolle Silvesternacht. Aber keine 6 Tage. Also welches Medium hat 6 Tage gebaut? Darauf bekam ich dann keine Antwort mehr. Ne? Sondern es hieß dann sofort, aber Merkel macht mit Erdogan Deals, um hier Flüchtlinge reinzubringen. Und so. Hä, was hat das mit Köln jetzt zu tun? Und so? Das heißt, es ist Diskussion im Sinne von, wir gleichen mal die Fakten ab und gucken, wer denn jetzt eigentlich recht hat, findet eigentlich nicht statt, sondern es ist eigentlich mehr so ein gegenseitiges Anwerfen mit Faktoiden und Behauptungen. Und es, ja, man kommt auch nicht voran. Dieses Counter-Speech ist halt ein nettes theoretisches Konstrukt, das vielleicht so auf Highschool-Debatten oder so funktioniert. Aber
das funktioniert. Ich habe übrigens auch mal geguckt, das funktioniert auch in den USA nicht. Also wenn du da extremistische Meinungen dir anguckst auf Facebook, ist ja nicht so, dass dann die liberale Facebook-Front irgendwie da reinspringt und dann sagt, Moment, Leute, die Fakten sind andere. Also das sind dieses Konstrukt von Counter-Speech, das funktioniert in bestimmten Zirkeln, wo man tatsächlich auf Augenhöhe dann versucht, sich eines Themas zu nähern, aber bei extremistischen Haltungen auch nicht.
Es ist halt auch sehr einfach, sich damit rauszuziehen. Also, oder andersrum ausgedrückt, Facebook hat jetzt durchaus realisiert, dass sie in Deutschland sehr viel Murks bauen, indem sie sich rausziehen aus den Debatten und auch keine Postings gelöscht haben, wo dann irgendwie KZ-Bilder zu sehen waren und darunter stand hier Flüchtlingslager oder so, ne? Sondern dass sie gesagt haben, ja, nö, das verstößt aber nicht gegen unsere Community-Guidelines. So, danke, dass du das gemeldet hast. Und so. Mittlerweile haben die das realisiert, dass das vielleicht keine tolle Strategie ist. Das heißt aber auch, dass sie ganz viele Leute einstellen müssen, die sich darum kümmern, die Deutsch können und die in der Lage sind zu differenzieren zwischen ungehobelter, unrasierter Meinung, ja, dass da einer mal so ein bisschen durch die Gegend plärrt, und direktem Angriff oder auch Drohung mit Gewalt. Oder na, es sind ja oft so, sind ja auch Grauzonen, wo irgendwas stattfindet. Ne? Und die wollen halt auch kein Disneyland aus Facebook machen.
Was ich auch verstehen kann, es braucht, genau wie du gesagt hast, es braucht wirklich da extrem fähige, man sagt ja Community Manager, ja. Die halt auch, weiß ich nicht, genug kulturellen Background haben und die vielleicht auch mal deeskalierend darüber nachdenken können oder so. Da ist es kein leichter Job, aber es ist eine interessante Herausforderung, die da gerade vor einzelnen Betreibern von solchen Portalen steht. Ich weiß gar nicht, wie die kleineren das machen. Also es gibt ja durchaus auch kleinere Communities. In Foren zum Beispiel ist es einfach. Da gibt es so 2, 3 Chefs, wenn es ein bisschen größer ist. Und die kicken raus oder bannen.
Also ich hatte letztens noch mit jemand, mit einem Chefredakteur von einer größeren Nachrichtenportal gesprochen. Und es gibt halt keine pauschale Lösung. Es ist immer Manpower. Das heißt, es müssen immer Leute da sitzen, sich immer die fucking Kommentare angucken und immer entscheiden, ist das jetzt was ich lösche, weil es echt nur zu 80% aus Hass und Hetze besteht, oder sieht es nur so aus und beinhaltet tatsächlich noch irgendwo eine legitime Meinung.
Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja. Ich werde kein Community Manager. Nein. So viel steht mal fest. Obwohl war ich schon manchmal auf der einen Seite, aber naja. Mario Sixtus ist zu Gast, hat sich hergeschleppt, muss man echt so sagen.
Aus dem Krankenlager.
Aus dem Krankenlager hierher gekommen. Mich würde mal interessieren, jetzt ist der Film ja schon gelaufen, mehrfach. Gibt es Reaktionen? Also natürlich gibt es Reaktionen. Wie sind die größtenteils? Was sind Kritikpunkte? Was begeistert die Leute? Und wo gab es am meisten Reaktionen? Das würde mich interessieren. Über welche Kanäle?
Also es gab erstaunlich viel klassische Presse für so ein kleines Fernsehspiel. Also der Film lief an einem Montagabend um 11:55 nachts. Da bekommt man normalerweise nicht so viel Presse, aber der Film hatte dafür dann doch erstaunlich viel. Und es gab natürlich auch sehr viel Online-Presse. Und die war eigentlich ausnahmslos positiv. Da war ich auch sehr erleichtert und auch eigentlich sehr überrascht. Also ich dachte, das wird dann doch mal ein bisschen vom Leder gezogen. Aber es war dann natürlich eher so, dass die, die mit dem Thema nichts anfangen können und die mit mir nichts anfangen können, einfach gar nichts geschrieben haben. Also die FAZ, die mich zum Beispiel traditionell hasst, hat gar nichts geschrieben.
Warum? Also warum hassen die dich?
Ach, das geht lange zurück auf, ich habe mal ein sehr launiges Blogposting gemacht mit, als Schirmacher noch lebte, über sein Buch und ihm doch empfohlen, dass er sein nächstes Buch nennt, warum das Internet Hitler ist und so. Das war eigentlich ganz, ganz lustig, aber ich weiß von Leuten, dass das innerhalb der Redaktion und auch von himself sehr negativ aufgenommen wurde.
Okay.
Und dann stand ich auch schon auf der schwarzen Liste. Also ich darf auch in der FAZ nichts mehr schreiben. Und dann
hat aber jetzt hat aber so einen kleinen Anschein, dass da jetzt doch so die Verschwörung dahinter steckt. Das heißt, jetzt sind wir nicht weit. Nein.
Ich scherze.
Ganz so schlimm wird es nicht sein, ja.
Das war natürlich alles ein Scherz.
Irgendjemand mag dich da nicht, okay.
Genau, irgendjemand mag mich da nicht.
Passiert.
Aber die Kritiken waren super. Das war echt toll, hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben dann so, als die Fernsehausstrahlung lief, den Hashtag beobachtet und das war wirklich so eine Hashtag-Flut, wie es normalerweise nur bei Tatort gibt oder so. Und das ist bei so einem kleinen Filmchen eigentlich auch was sehr Besonderes. Das war auch wirklich klasse.
Ich weiß auch immer nur über die Hashtags auf Twitter, was gerade im Fernsehen läuft. Ja. Das ist echt wahr.
Ja, ich gucke ja eigentlich auch erstaunlich wenig dafür, dass ich es mache. Aber Fernsehen ist irgendwie so, ich weiß es nicht, passt mir nicht in den Zeitplan.
Naja, es ist schon das Schwierigste, die größte Herausforderung daran für Menschen, die halt viel online sind, dass man dann irgendwie plötzlich denkt, ist schon 10 nach 8, dann habe ich ja das Wichtigste verpasst.
Also was bei dem Film sicher das Schwierigste war, war die Diskrepanz zwischen den Schauspielern und den Moderatoren, weil es halt viele Szenen gab, in denen halt die Darsteller, sagen wir mal die Hauptdarstellerin oder halt auch so ein Netzaktivist als Talkshow-Gast oder als zugeschalteter Gast in irgendeiner Sendung waren. Und dann war deren Aufgabe eigentlich, einen Medienauftritt zu spielen von jemand, der es nicht gewohnt ist, in den Medien zu sein. Mhm. Also so einen doppelten Rittberger. Und das hat nicht immer geklappt. Und da merkt man so manchmal so ein bisschen die Realitätenreibereien, weil die ganzen Moderatoren eigentlich ganz straight sich selber gespielt haben. Und das glaubt man sofort. Klar. Also man sieht sofort, also man glaubt sofort, innerhalb dieser Sendung zu sein, wenn man die Moderatoren sieht. Und dass die Schauspieler die Talkshow-Gäste überzeugend gespielt haben, das hat auch oft geklappt, aber nicht immer. Und das ist, glaube ich, so das, was man dem Film dann so, also was man an dem Film wirklich kritisieren kann, wenn man was kritisieren will. Man muss natürlich nicht
immer. Nee, man muss ja nicht immer. Wir können ja froh sein, wenn mal jemand einen Film über das Internet macht oder über technische Entwicklungen irgendwie. Nein, aber das finde ich tatsächlich wirklich. Ich finde, dass die durchaus auch auf einer künstlerischen Ebene die Auseinandersetzung mit dem, was da gerade so technologisch und gesellschaftlich dadurch auch passiert, da draußen, wie wir immer so schön sagen, weil wir sitzen ja hier im Radio, das könnte ruhig öfter stattfinden. Und genau eben in den Öffentlich-Rechtlichen, die sich ja dann teilweise doch schwer damit tun, das zu thematisieren. Vielleicht sind aber auch bisher zu wenig Leute gekommen, die gesagt haben, ich habe hier eine Erzählform gefunden. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil des Films, dass er halt auch eine sehr eigene Erzählform hat, die wie die Faust aufs Auge passt zu dem Thema und die dann auch gar nicht so unbedingt so den erhobenen Zeigefinger hochhalten muss, weil er ja erhoben ist, sondern der halt sagt, es gibt da dann diese ganzen verschiedenen Sichtweisen und man kann mal gucken, was das mit einem selber macht.
Das war mir halt auch wirklich wichtig. Also mir war wirklich wichtig, auch einen Film über Technologie und Gesellschaft zu drehen, der keine keine simple Dystopie ist. Mhm. Das ist nämlich sehr verlockend. Also Dystopien sind eigentlich immer erfolgreich. Also sowas wie The Circle oder wer Ängste bedient, gewinnt immer.
Dystopien aber ganz gut.
Ich musste es abbrechen.
Echt?
Ich fand es zu vorhersehbar. Und ich mag eigentlich so recht einfach angelegte Dystopien, die dann zeigen, wie schlecht die Zukunft ist, weil dann böse Konzerne alle unsere Daten und uns dann was verkaufen wollen und so. Ne? Ja, ich muss es deswegen ja alles nicht düster sehen. Ne? Also es macht ja auch sehr viel angenehm. Und mir war halt wichtig, einen Film zu drehen, der zum Beispiel jetzt mit den ganzen Aspekten der Datenbrille, also die ja durchaus auch Privacy-Aspekte berührt, trotzdem keine simple, plumpe Dystopie zu malen, sondern halt auch immer zwischendurch Gedanken aufblitzen zu lassen, für die dann sagen, ja, eigentlich ist das doch ganz toll. Eigentlich ist das doch eine.
Es ist ja diese, da wir sie schon so oft genannt haben, diese Graustufe, in der wir uns befinden. Das ist ja das, womit wir täglich zu kämpfen haben. Ich würde das alles abschalten, aber eigentlich ist das schon ganz geil. So, das ist doch das Problem. So haben sie uns nämlich, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja.
So kriegen sie uns immer.
Kriegen sie uns alle.
Noch ein Song, den Mario mitgebracht hat. Weigh Me Down von Lorne.
Ne? Lorne. Klingt immer wie so ein Verdauungsgeräusch. Lorne.
Am allerschwierigsten war wahrscheinlich bei eurem Film, bei deinem Film, die Lizenz. Sollten wir schon nochmal erwähnen, dass man diesen Film nämlich erstaunlicherweise für immer sehen kann.
Ja, der ist also dieser Film steht unter Creative Commons Lizenz, unter einer NC, also nicht kommerziell nutzbaren Lizenz. Heißt in der Praxis, jeder darf ihn downloaden, weitergeben, auf DVD brennen, Blu-ray brennen.
Falls jemand sowas noch nutzt.
Ja, falls man das will. Oder zum Download bereitstellen oder ihn neu schneiden und anders montieren oder mit kirgisischen Untertiteln versehen. Und vor allen Dingen unterliegt er deswegen halt auch nicht dieser Einwochen Mediathekpflicht, weil er ist jetzt quasi dezentral außerhalb des ZDF gelagert unter Operation Naked Orc. Und ja, das war nicht ganz trivial, das mit dem ZDF auszuhandeln. Da gab es halt auch so ein paar interne Verbündete auf unterschiedlichen Ebenen, die das auch toll finden eigentlich, das Konzept Creative Commons, die dann bereit waren, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen innerhalb des ZDF, also mit der großen Mehrheit, die sagen, what the fuck? Warum soll ich was verschenken?
Naja, ich glaube, es ist ja nicht nur das Problem, sondern wir haben ja da eine Kette von Schwierigkeiten, die da dran hängen. Also dieser Rundfunkmedienstaatsvertrag ist, glaube ich, der richtige Begriff, ne? Der ja schon die diversen Akteure seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gar
mit
beschäftigt.
Mit viel Freude versorgt.
Genau. Die, die einfach bestimmte Sachen wahrscheinlich sehr schwierig machen. Weil es halt so ist, wie es ist und immer noch nicht angepasst ist oder gerade erst angepasst wird oder irgendwie so in dem Dreh.
Ja, es ist also Justiziare sind, glaube ich, auch einfach dafür da, um Nein zu sagen. Also es ist so, die haben sehr lange studiert und dann Weiterbildung gemacht und dann Bücher geschrieben und Bücher gelesen.
Es sei denn, die Frage lautet, wollen wir den abmahnen? Dann die Frage natürlich ja.
Aber wenn man die fragt, können wir das machen, lautet die Antwort immer nein. Mhm. Immer, egal was man macht.
Also auch eine der wichtigsten Regeln bei allem, was man tut, nicht fragen vorher.
Ja, auf jeden Fall.
hinterher kann man ja immer noch mal drüber reden, was man wieder für Mist gemacht hat. Aber wer vorher fragt, wer viel fragt, kriegt eine Antwort. Oder so heißt es doch, so ähnlich.
Ja, so ähnlich. Ja. Kriegt die falsche.
Ja.
Nochmal zusammengefasst, ihr könnt euch den Film ansehen, ihr könnt ihn sogar runterladen, ihr dürft ihn nur nicht kommerziell verbreiten. Genau. Also wenn ihr den jetzt auf Videokassetten kopiert und euch damit an Hermannplatz stellt und die verkaufen wollt, ist es A, aussichtslos und B, dann wieder auch nicht okay, weil ihr sollt kein Geld damit verdienen, sondern ihr sollt ihn verbreiten und könnt ihn verbreiten und könnt ihn nutzen, solange ihr wollt. Zu finden ist der Film unter operationnaked.org und ja, da könnt ihr ihn sehen. Und damit ist es nämlich nicht nur von der Erzählform her, sondern auch was die lizenzrechtlichen Bestimmungen für eine öffentlich-rechtliche Produktion angeht, schon eine kleine Sensation.
Denke schon, ja.
Mario, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir gute Besserung.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.